Wir lieben eben nicht Fahrräder, wir lieben Kunden. Und das ist der Unterschied zwischen Kundenzentrierung und zwischen Produktorientierung. Jetzt komme ich mal zum Bauchgefühl. Und alle das machen, da kann es gar nicht sein, dass ich das mache, da kann es nur falsch sein. Wir sind, wie jede Unternehmung, zum Wachstum verdammt. 5, 7, 10 Filialen pro Jahr zu wachsen. Das Verschenken ist vorbei und also Mittelklasse-Fahrradhändler, der braucht kein Mensch mehr.
Wer LinkedIn aufmacht, wird um eine Person nicht herumkommen. Servus Robert, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, mit mir sozusagen mal kurz über dich und über Lil Jon Bike zu sprechen. Aber für all diejenigen, die vielleicht nicht so oft bei LinkedIn sind, stell dir mal bitte mal kurz vor.
Interessanter ist, glaube ich, Lil Jon Bike. Über meine Person gibt's nicht so viel zu erzählen. Ich habe irgendwie das ganz große Glück, seit fast 10 Jahren doch eines der coolsten und besten Teams in der Fahrradbranche zu führen. Ich würde sogar sagen, das beste Team. Wir haben ziemlich viel miteinander geschafft. Thema LinkedIn. Vermutlich gibt's ein paar in der Fahrradbranche, die mich ab und zu irgendwie stalken. Ansonsten würde ich das auch eher etwas bescheiden schauen. Mit meinen irgendwie knapp 20.000 Followern bin ich ja den ganz großen Influencern und mittlerweile auch ProSieben Soap-Darstellern irgendwie hinterher.
Okay. Wir haben also festgestellt, du bist sozusagen der Geschäftsführer von Lil Jon Bikes. Geh doch mal ganz kurz darauf ein, wie bist du das geworden und was ist sozusagen die Story von Lil Jon Bikes in vielleicht ein paar kurzen Worten?
Ich bin vor knapp 10 Jahren bei Lil Jon Bikes mit eingestiegen als weiterer Geschäftsführer. 21 gab es einen Exit des Gründers. Das Unternehmen ist irre. War irre. Wir sind seit 10 Jahren in der Hardcore-Transformation in allen Dingen von 20 Filialen und 20 Millionen Euro Umsatz und ich glaube minus 350.000 EBIT haben wir die Firma irgendwie auf 8 Millionen EBIT entwickelt. 100 Millionen Euro Umsatz, wenn ich richtig dabei bin, 67 Filialen. Der Inhaber ist 21 und Exit raus und wir machen weiter.
Wie würdest du Lil Jon Bikes heute beschreiben? Was ist Lil Jon Bikes? Oder sagen wir anders, was war Lil Jon Bikes, als du es übernommen hast und was ist es heute?
Ja, diese übernommen Story, die habe ich irgendwie schon 100.000 Mal erzählt. Die ist unfassbar witzig, wenn man die so 6 Mal gehört hat. Ich habe es jetzt selber irgendwie 600 Mal gehört. Also es war eine Unternehmung in einer völligen Strategielosigkeit mit einem völlig inkompetenten, ich will mal sagen Top-Management, inkompetente Sortimentsführung, aber ganz viele coole Mitarbeiter in der nachgeordneten Ebene, muss man sagen. Also einfach das Top-Management war völlig überfordert, eine Strategie für so einen sächsischen Fahrradhändler aufzusetzen, welche mal länger als 6 Monate gehalten hat, weil da wurde ganz viel versucht und regebrandet und geübt und Franchise ja, nein und so weiter. Und jetzt würde ich sagen, haben wir einen ziemlich coolen Plan und viele von dem alten Team unterhalb der Geschäftsführerebene sind geblieben. Mein Einkäufer 25 Jahre, Vertriebsleiter 25 Jahre, Expansionsleiter 17 Jahre, Leiter IT 20 Jahre und so weiter. Sind geblieben, haben das alles mitgemacht. Einmal die Unternehmung auf links ziehen, wieder zurück und dann nochmal auf links, weil innerhalb der Branche hat sich auch ein bisschen was verändert. Und jetzt würde ich sagen, sind wir ziemlich gut, profitabel, das ist uns wichtig, insolvente oder in Rente gehende Händler in unser Netzwerk zu transformieren und so weiter zu wachsen. Da sind wir ziemlich gut drin.
Okay, das heißt sozusagen, die Strategie ist Wachstum durch Übernahme, oder?
Diese Strategie gab es ehrlich gesagt schon immer, aber wir haben die mittlerweile zumindest mal so aufgesetzt, dass sie in der Regel erfolgreich ist, auch nicht immer. Das muss man dazu sagen, das wäre ja auch ein Quatsch, weil wenn du als Unternehmer 10 Übernahmen machst oder 10 Initiativen startest und alle sind erfolgreich, dann hast du deutlich zu wenig Risiko in deinem Blut, weil dann bist du Beamter, dann machst du also immer sichere Entscheidungen. Aber in der Regel ist es so, dass wir schaffen, Mittel- und Low-Performer so zu konvertieren, dass die danach vernünftiges EBIT bringen, einen vernünftigen Service bringen, weil das ist die Grundlage für vernünftigen EBIT, weil Fahrräder einkaufen, verkaufen kann irgendwie jeder. Das kriegen wir ziemlich gut hin. Wo wir auch ziemlich gut sind, ist exzellent geführte Inhaber, geführte Unternehmen schlecht zu machen. Das können wir auch richtig gut. Das heißt, wir haben uns alle schon bewiesen und wissen jetzt ziemlich genau, nicht so toll geführte, mittelmäßige Läden, die können wir recht vernünftig aufsetzen.
Das heißt, dein Suchprofil sozusagen, mittelmäßig geführte Unternehmen, in der Möglichkeit, besser zu werden.
Ja, das hast du ganz gut zusammengefasst. Also, was auch ziemlich gut funktioniert, ist, dass man ja unterschiedliche Ziele hat. Es gibt ja, sag mal, Einzelunternehmer, die sagen, wenn ich 60.000 Euro im Jahr mir aus der Unternehmung rausnehmen kann. Ich arbeite in meinem Fetisch oder ich arbeite in meinem Hobby. Kalkulatorische Miete bezahle ich mir nicht, weil Omi hat die Immobilie schon abbezahlt. Und da kann man ja trotzdem ein ganz großes Lebensglück erreichen und auch eine hohe Zufriedenheit. Das ist völlig in Ordnung. Ich will das also gar nicht so überemotional ausdrücken oder polemisch ausdrücken, dass das alles irgendwie schlechte Unternehmer waren. Das stimmt überhaupt gar nicht. Aber uns gelingt es ziemlich gut, eine Unternehmung zu übernehmen, die einen gewissen Innovationsstau hat und eine gewisse, ja, irgendwie Schuld aus der Historie trägt in Sachen IT, Digitalisierung, Service, offene Werkstatt und so weiter. Wenn wir das dann etablieren und einen Mehrwert schaffen, für diese Kunden dort in der Region, dann sind wir relativ schnell erfolgreich.
Okay, lass uns mal, bevor wir jetzt in der Gegenwart sind und sehen, dann mal die letzten 10 Jahre sprechen. Du hast vor 10 Jahren angefangen, dann hast du ja ungefähr angefangen, als wir Fitbike sozusagen gegründet haben, also sprich 2017 hast du gesagt, ne? Mhm. Was ist denn aus deiner Sicht in der Fahrradwelt in den letzten 10 Jahren passiert? Also klar, wir können jetzt nicht über die letzten 10 Jahre sprechen, aber es gibt ja so ein paar Ups und Downs, die dort sozusagen gelaufen sind. Und wie schaust du heute auf die Fahrradwelt drauf?
Also ich würde sagen, die ersten 3 oder 4 Jahre habe ich nur nach innen gearbeitet. Also es wusste sowieso niemand mit mir anzufangen. Ich denke auch, dass mein Name gar nicht bekannt war, wahrscheinlich bis 2021, weil es so viel Aufgaben gab, positiv, low-hanging fruits, dass man die Unternehmen in die richtige Richtung dreht. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, es gab so viele Banalitäten, die nicht geklappt haben, dass ich mich da, ich sag mal, im Zeitraum 2017 bis 2021 tue ich mich schwer, dort eine globale Aussage über die Fahrradbranche zu treffen. Dazu hat mich noch jeder unterschätzt. Das war also ziemlich komfortabel in den ersten Jahren. Dann Corona-Boom. Der ist ja also hinreichend erklärt. Wir hatten also die große Aufgabe, viele Fahrräder auszureichen. Was wir schon ziemlich gut gemacht haben, ist, dass wir nicht durchgedreht sind. Man könnte sagen, aus Liquiditätsengpassen. Man könnte aber auch sagen, aus Sortimentsteuerung hatten wir bis heute, außer mal nach einer Übernahme, nie ein Rad zu viel im System. Das heißt, wir haben Corona nicht optimal abgeschöpft. Wir haben aber im Jahr 21 den Exit gesucht, der, glaube ich, sehr erfolgreich über die Bühne ging, um den ehemaligen Gründer seinen Traum zu ermöglichen, die Unternehmung zu verlassen und um allen anderen Mitarbeitenden den Traum zu ermöglichen, eine vernünftige Unternehmung zu bauen. Das haben wir gemeinsam geschafft. Alle waren dann irgendwie happy. Und ja, wir sind ehrlich gesagt echt gut durchgekommen durch diese Phase. Wie gesagt, wir haben nicht optimal abgeschöpft, weil wir kein Zentrallager haben und immer sehr vorsichtig sind mit Bestand. Dieses Viel-Hilft-Viel-Thema, das haben wir nicht gemacht und das werden wir auch in Zukunft nicht machen, sondern wir versuchen mit moderaten, vernünftigen Beständen durchs Leben zu gehen. Ja, dann sind links und rechts, sagen wir irgendwie 23, 24, 25, ich würde fast sagen, alle ins Wanken gekommen. Wir eigentlich nicht. Wir haben auch Federn gelassen. Also wir sind nicht mehr so profitabel, wie wir das eben 21, 22 waren, aber wir haben immer noch ein gesundes EBIT. Wir hatten nie ein warmes Bestandsproblem. Allerdings ist der Kampf natürlich härter geworden, das muss man sagen. Also ich würde sagen, ich habe ein extrem leistungsbereites Team. Aber das hat sich schon nochmal verändert. Also in den letzten 3, 4 Jahren haben alle nochmal eine Schippe draufgelegt. Wir haben viele Leute nachgezogen, entwickelt in der Organisation. Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Wir sind liquiditätsmäßig handlungsfähig. Wir sind bestandsmäßig handlungsfähig. Wir haben unsere Marke irgendwie versucht erkennbar zu machen. Wir haben jetzt mal ein paar Jahre durchgehalten, dass das, was wir machen, Fahrradhandel inklusive Service, nah am Kunden, mit 5, 6, 7 verschiedenen Reasons Why. Das haben wir durchgehalten und damit kommen wir stabil durch den Markt. Wir sind wie jede Unternehmung zum Wachstum, ja, verdammt. Das haben wir, glaube ich, verstanden. Auch nicht sowieso, wie viele Kleinstbetriebe das schaffen ohne Wachstum, aber wahrscheinlich, weil der Mitarbeiter da dann nicht 70 Stunden arbeitet, der Inhaber, sondern 80 Stunden. So dass wir auch in diesem Jahr wieder 7 neue Projekte gemacht haben. Und das ist so ein bisschen das, was wir schaffen wollen. Wenn es dann mal 10 sind, das trauen wir uns auch zu. Aber es wäre schön, zwischen 5, 7, 10 Filialen pro Jahr zu wachsen. Das schaffen wir recht gut. Da sind wir auch prozessmäßig auch echt auf einem guten Weg. Haben wir eine gute Erfahrung, wie das funktioniert. Und damit, ja, rollen wir aus meiner Sicht moderat, aber doch progressiv weiterhin den Markt auf.
Okay. Also noch mal kurz über die aktuelle Situation im Fahrradmarkt sprechen. Also wir haben ja sozusagen von 2020, 2021, das ist ja extrem geschossen. Alle waren sozusagen super motiviert. Du hast gesagt, ihr habt euch nicht so mitreißen lassen von dem Ganzen. Jetzt kommen wir sozusagen 2023, 2024, sind wir so eine Degression reingegangen. Das heißt, wir alle sind nach unten gegangen. Und der Markt ist momentan schon in so einer Schockstarre nach wie vor in meiner Wahrnehmung. Wenn du jetzt halt mich fragst, sind ganz, ganz viele Fahrgeschäfte so, die warten so auf das Normal. Ja, das heißt, die haben sich jetzt an das Wachstum gewohnt. Die letzten 10, 15 Jahre ging es immer nach oben. Und jetzt ist so seit 2, 3 Jahren ist so ein bisschen weniger im Markt. Und jetzt wird gehofft, dass es jetzt nächstes Jahr wieder normal wird. Normal heißt, die müssen nichts machen. Die Kunden kommen alleine rein, schmeißen Geld auf den Tisch. Und jetzt wird aber gehofft, dass das wieder normal wird. Siehst du es auch so, dass es nächstes Jahr wieder normal ist oder dieses Jahr wieder normal ist? Oder wie hast du das so in deiner Wahrnehmung?
Also vielleicht müssen wir es rausschneiden, weil es ein Buzzword ist, aber Hope is not a strategy. Das ist der Punkt 1. Die nächste Frage ist, was ist normal? Ich würde sagen, Dill John Bikes definitiv nicht. Und wünsche ich mir Normalität? Also garantiert nicht, weil in der Normalität, was auch immer das ist, vielleicht muss man das noch. Also wenn alles schön einfach ist und alles ist abgesprochen, so wie in einzelnen Märkten, in Cottbus, es gibt 3 TDGler, die teilen sich den Markt, so wie es halt vorher war, bevor ich gekommen bin. Wenn das normal ist, das kommt nicht mehr zurück, weil Lil John Bikes wird dort bleiben. Der Decathlon kommt noch mit hinzu. Und dadurch, dass ich ein sehr wettbewerbsorientierter und auch humoriger Mensch bin, finde ich das schon in Ordnung. Dass es vom Boxen in Boxen ohne Handschuh übergegangen ist, kommt uns nur entgegen. Ich würde jetzt nicht warten auf ein neues Normal, sondern ich würde sagen, es ist toll, wenn es Herausforderungen gibt. Und jetzt nehmen wir mal vielleicht eher die Fightersprache, nehmen vielleicht ein bisschen mehr Radsportsprache. Der ein oder andere, der muss aufplatzen in so einem Feld, damit zum Schluss eine Spitzengruppe ja den Titel unter sich ausmacht. Obwohl wir nicht nach einem Titel streben, das ist mir wichtig, wir fahren ja schön im Windschatten von selbstverliebten Platzhirschen, von großen Ketten, die meinen, sie haben die allerbesten Produkte oder die beste Produktstrategie. Wir wollen ja Fast Follower irgendwie sein, Burger King-Strategie. Es darf in jedem Markt, wo wir sind, eine riesengroße Großfläche geben von zigtausenden Quadratmetern und wir setzen uns daneben näher an den Kunden und das ist unser Normal und die Strategie halten wir einfach durch, völlig egal, wie der Absatz ist. Es ist ja wurscht, ob 3 Millionen oder 5 Millionen Fahrräder verkauft werden. Das ist ja für Lil John Bikes genug. Wir verkaufen ungefähr 60.000. Das ist ja ein Bruchteil von dem. Wir müssen halt nur diese schaffen. Ich komme jetzt hier von der Messe in Wismar, was mein persönliches Hobby ist, 3, 4, 5 Abverkaufsmessen, wirklich 4 Tage dort selber zu stehen. Und ich sehe das ja, dass Menschen auf eine Freizeitmesse gehen, die früher noch gar nicht wussten, dass sie abends ein E-Bike besitzen für 3.000 Euro. Diese gibt's ja. Und die musst du halt finden. Ja, und mein Team arbeitet daran.
Wie war dein Eindruck? Ich war gestern auf der Messe. Also wir haben ja hier in München E-Bike Days gerade aktuell, Freitag und Sonntag. Wie ist so deine Stimmungswahrnehmung? Rein auf Konsumenten- und auf Herstellerebene oder auf Händlerebene?
Ja, also das Verschenken ist vorbei. Und das also Mittelklasse Fahrradhändler, der braucht kein Mensch mehr. Ja, also vielleicht, der kann da mal was reparieren, wenn ich in der Notlage bin und der kann mir auch irgendwie mal was einstellen oder so. Das heißt, wir müssen argumentieren, wir müssen kaufen. Selbstverständlich, die Preispunkte stehen auch unter Druck. Das bedeutet, wir brauchen Produkte, die eben das abbilden, was die Kunden wollen. Die Kunden wollen eben nicht mehr für 6, 7, 8.000 Euro Zahnarztfahrräder diese 800 Kilometer fahren in 3 Jahren, sondern die wollen, glaube ich, Gebrauchsprodukte, die zum Bedarf passen, zum Geldbeutel. Da gibt es auch Zahnarztfahrräder, aber da gibt es natürlich im Massenmarkt eher da, wo wir stark sind, zwischen 2, 2.500, 3.000 Euro. Da sind wir stark und wenn man das schafft, dann kann man Leute vom E-Bike-Fahren begeistern und dann kann man auch sehr viele Leute noch abholen mit einem 2. oder 3. E-Bike, die einfach sagen, ich habe mir irgendwie was aufschwatzen lassen. Da gibt's ja obskure Dinge, irgendwie Leute mit 140 Kilo, die auf einem Gravelrad landen, was nur bis 100 Kilo irgendwie zugelassen ist oder was weiß ich bin 1,78 Meter und fahre irgendwie einen XL-Rahmen. Also da gibt's ja ganz obskure Dinge. Und wenn man das einigermaßen vernünftig, bodenständig macht und sagt, komm, bei uns gibt's noch die kostenlose Inspektion dazu, das ist unser USP, ein Fahrradleben lang, immer im Winter kannst du ja digitalen Termin buchen, kommst vorbei, wir machen das für dich. Also so ein Gesamtpaket verkaufen, Ergonomieberatung, okay, klar, gibt's kostenlos mit dazu. Wenn dir hinten der Bamm brennt, ist auch das teuerste Fahrrad einfach irgendwie nervig. Also investiere gleich in Ergonomiesattel, vielleicht noch in Ergonomiegriff. Und wenn man das Paket irgendwie so hinbringt mit einer Versicherung noch dazu, dann kriegt man die Leute hin. E-Bike Days in München war ich persönlich noch nie. Ich war aber in Berlin vor 2, 3 Wochen irgendwie.
Velo Berlin, glaube ich, ne?
Ja, Velo Berlin. Und Stimmung ist mir eigentlich auch wurscht. Mir ist auch, wie gesagt, wurscht, ob 5 oder 6 Millionen Fahrräder. 6 Millionen ist natürlich schöner, ist einfacher, aber ich will wissen, was die Kunden fragen auf so eine, also Endverbrauchermesse wäre so der traditionelle Fachradbegriff, den kannte ich vorher auch noch nicht so richtig. Ich will wissen, was die fragen, will zuhören, was die machen. Die Produkte lerne ich dann auch selber kennen. Wenn du zu berätst, dann entdeckst du ja Dinge, die du mal eingekauft hast, aber gar nicht richtig verstanden hast. So gucke ich drauf.
Also ich kann dir sagen, München ist explodiert. Da sind ganz viele, viele Hersteller, Händler gewesen, aber auch ganz Kunden und potenzielle Kunden gewesen. Da war richtig, richtig Party. Wir hatten ein bisschen Glück. Wetter war super schön. Also es war vorher richtig kalt und ab Freitag wurde es schön, also wir hatten richtig, richtig Glück. Ja. Aber da war richtig was los. Also von daher, das Thema E-Bike war dort, in der E-Bike Days, war super, super gut besucht. Bin mal gespannt.
Jetzt, Markus, sind alle wieder high, weil sie 3 Tage eine schöne Messe hatten, genau wie sie alle high waren, weil sie 3 Tage eine schöne Messe hatten in Düsseldorf. Wenn dann 19 Grad sind oder 21 mit Föhn in München, dann sind alle nach 3 Tagen high?
Zumindest die da waren.
Ja, das hört sich ziemlich stark nach Fahrradbranche an.
Aber das ist genau die Frage. Weil was willst du ja damit ansprechen, ist ja sozusagen, dass der Fahrradmarkt, sag ich mal, sich sehr von Dingen verleiten lässt und vielleicht hier und da einfach zu wenig macht, oder? Weil du hast ja gerade angesprochen, ihr habt ein Leistungsportfolio, ein klares Angebot und damit seid ihr erfolgreich auf dem Markt. Und die Fahrradbranche an sich sind hier und da ein paar Träumer, die sich hier und da ein bisschen verleiten lassen. Siehst du das sozusagen generell so oder ist es deine Perspektive aus Little Bikes?
Also generell sehe ich nie was, weil ich immer versuche, Dinge differenziert zu betrachten. Es gibt also, glaube ich, fantastische Betriebe in völlig unterschiedlichen Betriebsgrößen. Weil das allerletzte, was ich transportieren will, ja, ich ärgere ab und zu mal ein bisschen den VSF, aber das ist auch ein bisschen Humorigkeit, die gehört halt dazu. Wenn immer alles irgendwie so ernst ist, dann macht mir das ja auch keinen Spaß mehr. Es gibt also erstmal in jeder Betriebsgröße und mit allerlei Möglichkeiten an Strategien ganz erfolgreiche Fahrradhändler oder Fahrradunternehmen. Das kann Verleih sein, das kann Gebrauchtrad sein, auch da gibt's schon so Viertel erfolgreiche. Das kann, wie bei uns sein, Fahrradfahrende Familie mit Service. Das kann sein, ich mache Rennrad und Gravel und so weiter. Es gibt also ganz differenziert Dinge. Was allerdings das Gros der Händler ja ausmacht, ist, dass sie eben genau nicht in der Lage sind, für sich selber eine Art Mini-Business-Modell zu entwickeln, um anderen Marktteilnehmern aus dem Weg zu gehen. Ach, da kommt ein Cube-Store, da muss ich direkt in eine Depression verfallen. Na klar, ist das hart und für uns ist auch hart, wenn ein Cube Store kommt in eine Stadt mit 40.000 Einwohnern oder 50.000 Einwohnern, ja. Und im Moment würde man vielleicht sagen, ja, Cube ist irgendwie Gott gegeben, dass wenn ich die handle, dass ich dann irgendwie auch als mittelmäßiger oder schlechter Unternehmer ein Jahresergebnis produziere. Kann so sein. Aus einer Business-Perspektive ist das eine sehr verkürzte Perspektive. Ja, das kann mal 5, 6 Jahre funktionieren. Ich muss mir überlegen, wie kann ich gegenhalten? Was sind die Maßnahmen? Was sind meine Stärken? Wo gehe ich hin und so weiter? Das fehlt mir halt oft in den Blick, wenn ich so in diese Landschaft schaue. Und das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, aus der Kundenperspektive sind wir natürlich in einem ganz stark atomisierten Markt nicht so furchtbar attraktiv als Branche für den Nutzer. Weil es mag jetzt sein, dass der auf einem Dorf in Schwaben sein Fahrrad bei einem fantastischen Fahrradhändler kauft. Allerdings ist es ja ein Mobilitätsprodukt und dieses Mobilitätsprodukt wird er wahrscheinlich nicht immer nur genau in dem Dorf um den Fahrradhändler einsetzen. Das heißt, wir brauchen eine Infrastruktur, das kann man unterschiedlich organisieren, entweder hoppla über eine Kette. Wir haben halt in Berlin 7 Läden und um Berlin ringsherum 10. Das heißt, jeder Berliner oder Randberliner erreicht uns innerhalb von einer Viertelstunde oder 20 Minuten. Es gäbe aber auch andere Kooperationsmöglichkeiten. Das heißt, das ist eher so der Punkt, wo ich immer mal wieder so ein bisschen Stichel und Salz in die Wunde mache und sage, Mensch, so wie der Markt im Moment organisiert ist, ist das Fahrrad gegenüber dem Auto einfach nicht attraktiv als Mobilitätsmittel. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, es gibt mein Lieblingsthema in der VWL oder BWL, kann man je nachdem sehen, ist die optimale Betriebsgröße, ist einfach völlig ja ineffizient, Kleinstbetriebsgrößen im Land zu verstreuen, weil die in Bezug auf Digitalisierung, Overheadkosten, Arbeitsunfähigkeit und so weiter so viele organisatorische Nachteile haben, dass man damit definitiv kein Premium-Produkt so servicen kann, wie es verdient hat. Und für mich persönlich, bei dem Geldbeutel, den ich mir so irgendwie erarbeitet habe, ist 4, 5, 6, 10.000 Euro ein absolutes Premium-Produkt, wo ich persönlich den Anspruch hätte. Ich habe ja nur eine Lösung durch meinen lieben Kumpel Jens als Privatmechaniker, der gerade aus Wismar nach Hause fährt und mir 4 Tage zur Seite gestanden hat. Ich habe ja nicht das Problem, dass ich jetzt an Terminknappheit irgendwie bei einer Wartung oder bei einem anderen Thema leide. Da müssen wir Organisationsformen finden, die das Thema Radfahren insgesamt, vielleicht wie in Holland, aufs Tapet bringen. Und damit wächst der Gesamtmarkt und damit haben wir alle Platz.
Was ist für dich ans Kleinunternehmen? Du hast ja vorhin was von Kleinstunternehmen gesprochen oder Kleinunternehmen gesprochen. Was ist für dich so ein Kleinunternehmen? Also du hast vorhin gesagt, dass diese Läden sozusagen zu klein sind und im Verhältnis zu den Overheadkosten.
Ja,
ist dann 300.000, 400.000, 1 Million. Was ist so ein Kleinunternehmen Umsatz?
Umsatzmäßig, vielleicht mache ich es mal plastisch. Ich komme aus einer 3.500 Einwohnergemeinde. Da gibt es insgesamt 3 Fahrradläden. Der eine ist ein Buchladen, macht Fahrradreparaturen und Paketversand. Ich vermute zwischen 50 und 100.000 Euro Umsatz mit Fahrrad. Der zweite ist ein ehemaliger Kfz-Händler, der Mittwoch bis Donnerstag Profete repariert und andere Service-Dienstleistungen macht für grüne Wiese-Marken. Und wenn man das sozusagen so strukturiert, ich war auch schon mal an einer Tankstelle in Franken, wo ich irgendwie 6 Euro bezahlt habe, dafür, dass der 2 Stunden lang an meiner Carbonfelge rumgewirkt hat, um den Schlauch zu wechseln. Diese Kleinst- und Nanobetriebe, die haben ganz, ganz viele nicht auf dem Schirm, aber die nehmen ja auch mal hier 50.000 Euro weg und dort 80.000 Euro weg. Und damit ist der Nachbar dann vielleicht genau mit diesen 50, 100.000 oder 150.000 Euro eben nicht profitabel und ist ebenfalls in einer prekären Situation. Deswegen ist es sehr schwer, an einem Umsatz festzumachen. Wir persönlich haben einen Laden in Leipzig, macht ein bisschen über 800.000 Euro Umsatz, absolut hochprofitabel, weil er extrem hart repariert und einen sehr hohen Bioanteil hat. Umsatzmäßig wäre das für mich die Grenze zu sagen, das ist für mich ein professioneller Fahrradhändler. Der partizipiert aber eben auch davon, dass wir in Leipzig 3 Geschäfte haben, ja. Und so ein Laden partizipiert auch davon, dass er in der Infrastrukturentwicklung natürlich jetzt dann 66 Freunde hat. Alleine könnte so ein 800.000 Euro Laden, der an sich profitabel ist, auch keine Digitalisierungsprojekte stemmen. Wie soll das funktionieren? Das kann nicht gehen.
Es ist ja die Frage, ob ein 800.000 Euro Laden überhaupt profitabel werden kann. Außer, dass der Inhaber irgendwie oder die Inhaberin irgendwie mehr als 50, 60 Stunden die Woche arbeitet. Weil wenn du 800.000 Euro Umsatz machst, dann hast du ja dann deine Einkaufsvolumen ja nicht besonders hoch. Du hast gar nicht die Möglichkeit, eigentlich irgendwie sich großartig zu digitalisieren, weil du gar keine Zeit dafür hast. Ja. Du hast gar keine Möglichkeit, irgendwie um Marketing zu kümmern. Also du hast ja relativ viele Themen, die du eigentlich gar nicht bearbeiten kannst. Also ist die Frage, ob du überhaupt in die Richtung kommst. Oder die Frage ist auch, was ist profitabel? Ja, also das ist ja auch nochmal eine andere Frage.
Die Frage ist, ob du überhaupt in der Lage bist, jemals rauszufinden, ob du profitabel bist oder warst. Wie gesagt, ja. Der Begriff kalkulatorische Miete, ich glaube, der ist zum ersten Mal im letzten Jahr gefallen in der Fahrradbranche. Und ich vermute, um die 3.000 Marktteilnehmer haben davon noch nie was gehört, weil sie ja der Meinung sind, meine Oma hat die Immobilie abbezahlt, deswegen kostet sie mich nicht. So wird ja ehrlicherweise in unserem Business ja in die G&V geschaut, wenn man den einen hat.
Warte, das muss man für diejenigen, also ich höre ja nicht nur Fahrradhändler zu, vielleicht muss man das mal ganz ein bisschen näher erklären. Ich kann ja dann eine persönliche Story von mir sagen. Ich wollte ja 2018, 19 war mein Thema auch Wachstum und ich hatte 3 Strategien. Ich wollte entweder Fahrradladen übernehmen, Fahrradladen gründen oder sozusagen eine Art Franchise aufmachen. Das war meine Strategie. Und da hatte ich dann mehrere Läden, die ich übernehmen wollte und da war einer dabei, der hat mir seine super stolz seine BWA gezeigt, die hochprofitabel war aus seiner Sicht. Kurz gesagt, der Laden hat so knapp 800.000 Umsatz gemacht und der hat 200.000 Euro Gewinn gemacht. Aber, und da hast du voll und ganz recht, da war keine Miete drin. Weil das Unternehmen gehört,
vermutlich.
Ja, auch kein Unternehmerlohn. Da war aber auch, ist auch ein Einzelunternehmen gewesen. Ne? Also sprich, du hast 200.000 Euro Gewinn gemacht, vor Steuern.
Ja.
Also du hast kein Gehalt vom Geschäftsführer. Und es war keine Miete drin, weil es war sein Objekt. Und das war für ihn völlig normal. Das meintest du damit, ja. Dass sozusagen die Miete und die Kosten des Geschäftsführers also nicht kalkuliert worden sind. Und dann hast du eigentlich dann kein profitables Unternehmen mehr. Aber wenn du das richtig einkalkulieren würdest, allein schon die Miete, würde das deutlich reduzieren.
Ja, das ist ja viel schlimmer. Das, was du jetzt sagst, das ist ja der Standard. Also ich kann dir mal aus einem Kollegen aus Norddeutschland berichten. Meine Pelletheizung, die nutze ich, eigentlich ist die privat, aber die nutze ich hier ein bisschen mit. Da habe ich was abgezweigt, weil ich privat eine Förderung bekommen habe. Den ISDN-Anschluss teile ich mir mit dem Reisebüro. Der hat eine Nummer, ich habe eine Nummer. Dafür teilen wir uns das. Ich nutze aber GEZ-mäßig und auch den Satellitenschirm da oben, den nutze ich aber auch mit dem. Das heißt, wir machen das über Kreuz. Ich habe hinter meinem Laden ein Lager, was normalerweise nicht gewerblich nutzbar ist, weil es gar keinen Notausgang hat. Dort habe ich aber ungefähr 300 Räder, ich habe sie gesehen, hingestellt. Ich gehe dahinter, jetzt kommt's, mit einer Taschenlampe, weil das durch einen Gang geht, der ist nicht beleuchtet, ab 16 Uhr im Herbst, hab aber hinten Licht und die Kunden dürfen dort auch mal gucken gehen. Ich habe zwei Mitarbeiter, beide haben eine Behinderung, Gott hab sie selig. Einer repariert noch Nähmaschinen, den anderen schicke ich aber immer von November bis Februar wieder aufs Amt, haben wir aber abgesprochen und dann kann der wieder zurückkommen. Ich selber arbeite 70 Stunden, meine Schwägerin macht hinten die Buchhaltung und nebenbei habe ich noch einen landwirtschaftlichen Betrieb, ist eine Realität. Und dann, da stand oben 80.000 Euro, also 80, das brauche ich unbedingt als Goodwill, weil das ist das, was in der Inventur fehlt, das habe ich mal so über den Daumen, das ist immer das, was ich so rausgegeben habe, wenn ich Bargeld brauchte. Ach so, und übrigens, ich nehme auch noch gebrauchte Räder in Zahlung, wo ich dann meistens irgendwie einen Rabatt gebe und da habe ich noch ein Abflussventil ins Ausland, wo ich pro Rad noch 100 Euro bekomme. Diesen Cash müsstest du ja eigentlich noch mit einkalkulieren in deiner Bewertung. Ja, das war so eine Fahrrad-Due Diligence.
Ja, klingt doch super. Aber es, machen wir uns darüber lustig, so ist es jetzt vom Vor- oder vom Nachteil. Ich meine, wenn jetzt alle super professionell arbeiten würden und alle extrem gut wissen würden, wie ihre Kosten sind und so weiter und so fort, dann wäre der Fahrradmarkt ein völlig anderer. Wäre super spannend, darüber nachzudenken, wie er dann wäre. Aber es hat ja auch Vorteile, dass alle sozusagen so organisiert sind. Also Vor- und Nachteile. Pro und Contra.
Der Sozialstaat hat erstmal wenig Vorteile und da bin ich ein ziemlicher Fan davon. Wenn wir Steuer hinterziehen, keine Sozialversicherung bezahlen. Die Mitarbeitenden, die schwarz bezahlt werden, was total... Also die Dinger, Markus, hast du nie gehört in deinem Leben. Ich habe meinem Mitarbeiter 30.000 Euro gegeben für einen Dachstuhl. Dafür muss der bei mir 800 Stunden abarbeiten. Eine Realität aus einer Übernahme. Professioneller Fahrradladen hat 4 Millionen Euro Umsatz gemacht. So, und da könnte ich dir jetzt 300 Geschichten erzählen von den Übernahmen, die ich jetzt gerade gemacht habe. Ja, so. Wir kommen wieder zurück. Also ich sehe sehr, sehr wenig Vorteile. Das ist romantisch, das ist schön, wir grinsen darüber. Ich sehe da langfristig keine ganz großen Vorteile, weil das zieht natürlich neben den, ich sag mal, Sozialversicherungsbetrug, das zieht Kapital aus dem Markt heraus. Das sind widrige, prekäre Arbeitsbedingungen für Mitarbeitende, die dann sich in so eine Situation einlassen müssen. Da wird nicht ausgebildet und so weiter und so weiter. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da so schön positiv sehen sollte. Außer dass
der eine hat einen Dachstuhl bekommen.
Der eine hat einen Dachstuhl bekommen, ja, und privatinsolvent den Führerschein. Da gibt's also alle möglichen tollen Sachen. Wir müssen jetzt mal rauskommen aus dem Zynismus, weil das hilft der Branche nicht.
Ja, aber was würde denn helfen? Also was würde denn, wenn jetzt alle organisiert wären, was wäre denn anders?
Na gut, jetzt sind wir. Also
wir müssen eigentlich zwei Fragen stellen. Warum ist die Branche so, wie sie ist? Und was würde der Branche helfen, wenn wir jetzt alle organisiert wären und das alles sozusagen hochprofessionell wäre?
Also die Fragen sind ganz einfach zu beantworten. Die Frage ist so, wie sie ist, weil in einer professionellen Wertschöpfungskette zu wenig Ergebnis auf der Handelsstufe bleibt, so dass man die professionalisieren kann. Ja, deswegen braucht man Menschen, die sagen, ich mache das aus Hobby, ich mache das 70 Stunden, ich nehme von meinem Schwager die Immobilie und so weiter. Das sind ja alles Ressourcen, die in die Branche fließen, die nicht monetär sind. Das heißt, wir haben... Ich will das nicht zu philosophisch ausdrücken, aber wir haben eine Quersubventionierung über viele Jahrzehnte gehabt in der Fahrradbranche, bevor dem E-Bike, die dazu geführt hat, dass es überhaupt profitable, einigermaßen vernünftige Fahrradhändler irgendwie gab. Dann kam das E-Bike dazu, dann hätte es eine Chance gegeben. Und die gibt's ja auch, das sieht man ja auch, zu professionalisieren. Durch den atomisierten Markt, das kann man alles ziemlich klar erklären, wenn man mit einer wissenschaftlichen Brille, durch den atomisierten Markt ist aber die Handelsstufe so schwach organisiert, dass in dem Moment, wo sofort Wertschöpfung entstanden ist, Leasingunternehmen und Hersteller direkt zugegriffen haben. Wir machen jetzt das E-Bike, aha, aber nicht mehr in der Kalkulation, wie das Biofahrrad. Jetzt kommt der Leasinganbieter, ich bringe dir hier ganz viel Umsatz, ich nehme dir 6%. So, und also die Organisationsform atomisierter Markt ist im Soziologischen halt eine machtlose Organisation auf einer Wertschöpfungsstufe, die direkt am Kunden ist. Wir drehen das Thema mal um und wir beide sind wahrscheinlich auch in unserem Leben schon mal einkaufen gewesen. Wie viele Lebensmittelhändler, relevante, fallen dir in Deutschland ein? Norma kennt man nur in Bayern, ist unrelevant. Penny gehört zur Rewe, ist das Discounter-Format der Rewe. Dann kennst du noch den Edeka und den Netto dazu. Also so, das ist zum Schluss eine Organisation. Und jetzt hast du die Lidl-Schwarzgruppe vergessen. Es gibt 4 oder 5 Player. Ja, sagen wir mal wegen mir 5. So, das bedeutet, die Macht, soziologisch die Macht, es geht mir jetzt nicht hier um irgendwie Faustkampf, ob mit oder ohne Handschuh, die Macht liegt auf der Kundenseite, weil die letzte Stufe der Wertschöpfung entsteht ja im Handel zum Kunden und da ist auch das höchste Kundenverständnis. Jetzt wird natürlich jeder Hersteller sagen, ist total kacke, dass ich hier mit meinen Merci, ich sitze gerade in Berlin, die kommen hier irgendwie her, dass ich jetzt auf so einen starken Händler treffe wie Lidl und mit dem verhandeln muss, ist jetzt nicht so toll für mich als Markenartikler. Dafür ist die Konzentration immer auf den Kunden, immer auf den Preis und immer aufs Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das setzt halt die gesamte Sourcing-Kette bis hin nach Asien, wo auch immer irgendwas herkommt, weil der Toaster beim Lidl kommt ja auch aus Asien, setzt die Wertschöpfungskette so unter Druck, dass du auf den verschiedenen Stufen einen Innovationsdruck hast, der einfach die Leistung zum Kunden hin immer besser werden lässt. Ja, und das halt im Fahrrad nicht gegeben. Du hast ja Fahrradläden, die seit 20 Jahren so aussehen, wie sie aussehen. Wenn du in den durchschnittlichen, langweiligen, toten ZDGler gehst, der sieht seit 30 Jahren so aus, wie er aussieht. Außer die Norma sieht kein Händler mehr so aus, wie er vor 30 Jahren ausgesehen hat.
Voll, ja.
So, und das lässt sich ziemlich klar erklären. Also die machtlose, hilflose, atomisierte Händlerschaft ist völlig ja koordinativ nicht in der Lage, überfordert, hilflos in diesem Kampf um Marge sich durchzusetzen. Also in welchem Handelssystem eiert man irgendwie mit 35% Marge rum und lässt sich dann noch 6% von der Leasing wegnehmen? Also das ist absurd. Total absurd.
Da hast du andere Erfahrungen. Ich kenne nur die Fahrerbranche. Ne? Aber ich kenne nur die Fahrerbranche, ist das so? Und ich kenne ganz, ganz viele Händler, die sind super happy, dass jetzt sie da stehen, wo sie heute stehen, weil vor 20 Jahren sah die Welt völlig anders aus. Also Beispiel, ich habe vor kurzem ist 2 Jahre her, einen Händler kennengelernt, der hat mir stolz erzählt, dass er jetzt nur noch 60 Stunden die Woche arbeitet, aber 3.000 bis 4.000 Euro Gehalt sich auszahlt.
Ja.
Das war vorher anders.
Ja, wenn ich überlege jetzt, ob es richtig ist, einen geschichtlichen Vergleich zu nehmen. Ich nehme mal Napoleon, wenn du 10 Jahre unter Napoleon gedient hast, bist du wahrscheinlich dann unter jedem anderen General auch happy, dass Napoleon nicht mehr gibt. Ja, das ist immer eine Frage der Perspektive. Wenn ich Mitarbeitende übernehme von einem professionellen, das ist ja passiert, Schwerin zum Beispiel, fantastischer Händler, fantastisches Team, auch ein ZDGler, hat Bombe funktioniert. Die sind zu uns gekommen, die haben sich ein- und ausgestochen, die wussten, Rauchen ist nicht Arbeiten, es gab keine 4 Hunde. Das heißt, ist man gewöhnt, auf einem gewissen Niveau zu arbeiten, adaptiert man das und kommt klar. Jetzt habe ich in NRW ein paar Läden übernommen, da waren 4 Hunde, da wurde geraucht, Cube-Fahrräder wurden nur rausgegeben und nicht beraten. So eine Leute sind dann völlig überfordert. Also ist immer die Perspektive, und dass der Händlerkollege dort total glücklich ist, dass er so noch 60, 70, 75 Stunden arbeitet, super, da freue ich mich für ihn. Das hat allerdings aus meiner Perspektive sehr wenig mit einem professionellen Business zu tun. Es gibt ja genügend Markus, die in den letzten 2 Jahren festgestellt haben, oh, als Fahrradunternehmer, ich hafte. Oh, ich habe eine GmbH, aber ich habe ja vorher trotzdem Bürgschaften unterschrieben. Ha, mein Haus ist weg. Ah, mit meinem Haus ist auch meine Frau weg. Ah, Frau hat auch die Kinder mitgenommen. Also diese ganzen Dinge, die man normalerweise als professioneller Mensch an Risiken bewertet und sich auch bezahlen lässt. Ja, also Risiko in der Unternehmung muss bewertet werden. Da trifft man eine Entscheidung. Und muss bezahlt werden. Das wird ja alles negiert. Also diese gesamten Entscheidungsprozesse werden ja im Fahrrad negiert. Der eine oder andere lernt das gerade. Und ja, der Kollege ist happy mit 60 Stunden. Ich wäre ehrlich gesagt glücklich, wenn wir es irgendwie schaffen, zum Kunden hin ein System zu entwickeln, dass wir vielleicht irgendwann mal wieder 6 Millionen Fahrräder verkaufen oder 7 oder 8.
Der Kollege ist happy, und du hast gerade was angesprochen, zu sagen, manche Leute müssen jetzt immer feststellen, dass sie auch für was haften. Ich würde behaupten, dass in den letzten 10, also vor Corona, keiner Verträge angeschaut hat in der Fahrerbranche. Ne? Also du hast es dieses vorher so ein bisschen bezeichnet, aber da wurde alles per Handschlag gemacht, Verträge wurden unterschrieben, ohne anzuschaut zu werden. Dann gab es sozusagen zu viel Fahrräder, und dann haben auf einmal das erste Mal Leute Verträge durchgelesen, und dann wurde es schwieriger in der Form. Okay.
Also ich mache viele Geschäfte per Handschlag, ich halte mich aber dran. Wenn ich jetzt machtlos wäre gegenüber einem Lieferanten, würde ich das nicht machen. Aber mein Duktus als ehemaliger Aldi-Manager ist, wir schauen uns in die Augen, wir geben uns die Hand drauf, wir machen das fertig. Also ich brauche keine Millionen Transaktionskosten um irgendeine Mini-Entscheidung mit Verträgen und so weiter. Im Gegenteil, das würde ich sagen, ist eher schwierig. Aber natürlich, wenn wir einen selektiven Dealer-Vertrag unterschreiben, lesen wir den, und wir unterschreiben den gar nicht. Jetzt kommt ja das Thema Machtverhältnis. Dadurch, dass wir natürlich ein gewisses Einkaufsvolumen haben und eine gewisse Relevanz, würde ich behaupten, sind unsere Kommunikationsprozesse, und ich nehme immer den soziologischen Begriff Macht, ich will nicht sagen, der eine hält dem anderen die Kanone an den Kopf, aber ich würde behaupten, dass, und ich kann das ja auch sehen, dass wir in einer anderen Situation sind gegenüber vielen Einzelunternehmern, und deswegen können wir auch immer noch per Handschlag Geschäfte machen. Denn wer Little John Bikes versucht, vor den Kadi zu ziehen, der kann das tun. Der wird natürlich eine andere Situation erleben, als wenn man das jetzt sich anlegt mit einem Einzelunternehmer, der irgendwie 500.000 Euro Umsatz macht.
Ja, warum ist das so? Ich habe vor kurzem mal Spielgespräche. Der hat mir gesagt, hier, ich brauche euch nicht. Also wir haben ja eine andere Konstellation. Ne? Wir arbeiten ja sozusagen mit und Einzelunternehmen zusammen, um dann zusammen besser einzukaufen. Und hat mir jetzt einer vor kurzem gesagt, mich braucht er nicht, weil er kauft eh schon gut ein, sozusagen in der Form. Also der ist von seinem Einkauf völlig zufrieden. Umsatzgröße 1,5 bis 2 Millionen Euro Umsatz. Also nicht so wahnsinnig groß aus deiner Brille raus. Aber was ist jetzt der Unterschied, wenn du jetzt halt als großer Filialist mit einem Hersteller verhandelst, als jetzt ein kleiner Einzelunternehmer? What's the difference? Also was ist der große Unterschied? Ich glaube, das können sich manche gar nicht vorstellen. Das ist der erste Moment, wo ein Ruhe nachdenken muss, bevor er was sagt, weil es sonst halt schwierig werden könnte.
Ich versuche eine sachkundige Antwort zu geben.
Ja, mach mal.
Da müsste man an vielen Stellen schon vorher nachdenken, außer man hat die gleiche Frage schon mal gehabt, dann kann man schwadronieren oder parlieren. Jetzt kommen wir zu der Frage zurück. Als allererstes ist die Integration in Entwicklungsprozesse natürlich eine ganz andere in Bezug auf Produkte. Das heißt, was wir garantiert nicht machen, ist, ich krieg ein Produkt und ich sage, nehme ich 12 Stück. Diese Transaktion.
Pärchen mal zum Ausprobieren.
Ja, vielleicht machen Kommission oder so. Aber dieses das Sourcing, ich kaufe zum Schluss ein Produkt ein, das ist bei uns ein ziemlich langer Prozess vorher. Das heißt, wir sind in Kontakt mit Lieferanten, wir entwickeln Dinge, wir können Feedback geben. Bei jeder Brand, mit der wir zusammenarbeiten, kriegen wir Previews, und zwar nicht 2 Wochen vor der ZTG-Messe oder 2 Wochen vor der Eurobike, sondern wir bringen, kann ich mit Fug und Recht sagen, selber Produkte in den Markt, entweder als SMUs, also Special Make-ups für uns, aber auch für andere. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist natürlich, wir haben eine andere Funktion, indem wir aus so einer Produktionssicht, natürlich, wenn man von einem Modell mal 3.000 Stück nimmt, lasten wir natürlich ein produktionsgetriebenes Unternehmen wie ein Fahrradhersteller, er ist nun mal produktionsgetrieben, irgendwo muss das Ding gebaut werden, lasten wir den natürlich ganz anders aus, als jemand, der mal 6 Stück aufschreibt. Das ist ja das Alberne. Ein 1,5 Millionen Laden von einem Modell, wie viel wird der nehmen? Von einem Modell in einer Farbe, in einer Größe, Markus?
Wenig, weil normalerweise auch für alle anderen wieder, ein Fahrradladen macht so 10 Marken im Schnitt und dann macht er von einem relativ wenig.
Er nimmt 2.
Also von einer Farbe, einer Größe.
Eine Farbe, eine Größe, eine Marke. Nimmt jetzt, vielleicht ist er mal ganz irre und nimmt mal 10. Ja, so. Ich bin noch bei deiner Frage. Das heißt, wir bauen ein Sortiment. Wir versuchen mit unseren Partnern das sehr partnerschaftlich zusammenzuentwickeln und haben gewisse Volumen, die wir halt miteinander abwickeln, und wir haben auch in bestimmten Punkten eine andere Funktion. Manchmal vergaloppiert sich ja auch ein Lieferant und sagt, ich habe hier mal irgendwie 500 Stück, die kriege ich nicht los. Wir haben eine hohe Grundauslastung, und was wir natürlich können ist, also ob das jemand glaubt oder nicht, ich beschäftige mich jetzt im Moment mit 2028. Ich kann ja jetzt schon sagen, ich brauche einen Preispunkt zwischen 3.000 und 4.000 Euro, irgendwie 6.000 Trekkingräder. Das weiß ich ja jetzt schon, oder wegen mir 8. Und da haben wir schon eine völlig andere Funktion in dem Markt. Und ich glaube, dass das wichtig ist zu erwähnen, wir haben keine Eigenmarke. Das unterscheidet uns von, also selbst alberne Playern, ein Player mit 10 mit 10 Filialchen, sogar der ein oder andere mit 2 Filialen, hat ja eine ganz große Eigenmarke. Das machen wir nicht. Wir sind loyal und arbeiten mit unseren Partnern sehr integriert, sehr langfristig zusammen und haben dort die Funktion, eine Grundauslastung zu gewährleisten, sehr, sehr planbar zu sein, sehr langfristig. Und die Rohmarge, vielleicht kaufen wir die sogar schlechter ein als andere, das weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht beurteilen. Ich würde sagen nein, weil durch die Übernahmen kenne ich natürlich die Einkaufspreise von allen anderen. Wir sind kein Verbandsmitglied, wir sind keine Einkaufsgenossenschaft, das heißt, das muss man mit in so eine Gesamtkalkulation mit reinrechnen, und wir schauen eher auf die tatsächlich realisierte Ausgangsmarge, und da kann ich zumindest sagen, dass wir jetzt unter meiner Regie 37 Läden übernommen haben, und da haben wir ein deutlich besseres Sourcing insgesamt hinbekommen.
Warum hast du keine Eigenmarke? Du hast vorhin ein bisschen lachhaft gesagt, also ein bisschen schmunzelnd gesagt, aber es gibt ja viele große Läden, sag ich mal, die Eigenmarke machen, ne? Also es gibt jetzt ein paar kleine, ja, also auch kleine, das sind so auch mit 10 Filialen oder so, aber es gibt ja große Beispiele, die mit einer Eigenmarke aus ihrer Sicht recht erfolgreich agieren.
Jetzt komme ich mal zum Bauchgefühl. Wenn alle das machen, kann es gar nicht sein, dass ich das mache. Dann kann es nur falsch sein. Ich habe ja noch nie was gemacht, was alle gemacht haben. Ja, das ist völlig wurscht, in welche Systematik ich mich bewegt habe. Das kann nur falsch sein. Also wenn 10 unabhängige Menschen auf die gleiche Idee kommen, wir machen das, dann kann das in meiner Lebenswelt nur falsch sein. Und zwar nicht falsch in Bezug auf die Ziele, die sie irgendwie haben, aber in Bezug auf das optimale Ergebnis. Das ist viel Bauch, auch ein bisschen Schmunzeln, man sieht mich nicht, man hört mich nur, aber das kann nur falsch sein. So. Und jetzt kann ich dir das noch ein bisschen Evidenz geben. Ich glaube, das ist dir auch bewusst. Das Allerschwierigste bei der Eigenmarke ist ja, wenn man mal beim E-Bike schaut, langfristig keine Sicherheitsentscheidung zu treffen, weil das Risiko in deiner Eigenmarke und der Produktlebenszyklus ist deutlich länger wie bei einer Markenartikel. Auch das Commitment, was du hast, natürlich auch die Liquidität. Jetzt habe ich schon noch 3, 4 Dimensionen genannt, die mir sehr wichtig sind. Und ich würde behaupten, bis auf ganz wenige Player sind alle Eigenmarkenprodukte stinklangweilig beim E.
Würde ich 100% zustimmen.
So, dann sehen die,
weil sie auch bei denselben teilweise produziert werden.
Das wäre ja das Semikolon, dann sehen die auch noch alle gleich aus.
Ja.
Und das Risiko ist einfach enorm. Ja, und dann, ich kenne jetzt einen Player in Norddeutschland, der macht das echt geil. Also der ist einfach ein geiler Unternehmer, auch wenn der vielleicht nicht so super innovativ ist, macht er einfach richtig Sachen geil. Der kauft halt für seine Unternehmung mit 2 Leuten ein und schafft noch Eigenmarke. Aber normalerweise, wenn du das vernünftig machen willst, brauchst du 1, 2, 3, 4, 5 Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Und also wenn alle relevanten, was auch immer das heißt, Eigenmarke machen und ich mach's nicht, dann habe ich doch gegenüber jedem Partner, der Marke macht, ein Alleinstellungsmerkmal. Und das Wesentliche für mich ist in meinem gesamten Leben, dass ich in Person, aber noch viel wichtiger, die Organisation Alleinstellungsmerkmal hat, weil sonst bin ich nicht sichtbar und bin stuck in the middle oder was auch immer. Und das ist mir eigentlich mein Leben zu schade. Und Lil Jomex wäre einfach auch zu schade, das, was wir da aufgebaut haben, jetzt eine stinklangweilige Eigenmarke zu bauen und nennen die dann nicht Atlanta, wie die Bike Group, sondern Atlanto und bauen das auch noch beim Gleichen und sagen auch noch, mach genau das Gleiche, aber nimm nicht Himmelblau, sondern nimm Stahlblau. Fertig. Also das wäre mir zu doof.
Noch nie gehört, Atlanto ist Bike Group. Okay. Alright. Ah. Was muss denn aus deiner Sicht ein Händler heute machen? Also wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt viel darüber geschimpft zu sagen, dass diese Händler sehr schlecht aufgestellt sind. Aber was ist denn jetzt aus deiner Sicht so ein Tipp, den du geben kannst, oder was ist dann deine Empfehlung, was ein Händler heute machen sollte?
Ja, die Frage bekomme ich oft und ich gebe immer die gleiche Antwort. Ich glaube, es ist nicht an der Zeit oder nicht richtig, dass ich versuche, irgendeinem Händler irgendwelche Tipps zu geben. Den wollen die ja gar nicht. Also es ist weder meine Rolle, ich werde dafür nicht bezahlt. Die sind alle selber ganz unfassbar schlau und haben ganz viel Erfahrung, 40 plus schon in der Fahrradbranche. Ich würde das so nicht machen. Ich kann vielleicht sagen, was für uns wichtig ist, wenn das okay ist. Wir haben eine sehr klare digitale Roadmap über 3 Jahre. Das ist kein Buzzword und da stehen irgendwie 738 Punkte drauf. Ich bin nervös, wann die endlich alle umgesetzt sind. Ja, das ist der Punkt 1. Wir entwickeln weiter unsere Marke. Da investieren wir in Sichtbarkeit, in Emotionalität, in Optik. Ich habe das Thema Mitarbeiter-Aus- und Weiterbildung weiter auf dem Schirm. Ich hasse mich selber dafür, dass ich da nicht weiterkomme, dass wir einfach das bis in die letzte Ader schaffen, eine vernünftige Einwandbehandlung, eine vernünftige Beratung, freundlich sein, guten Tag sagen, lächeln, nicht, wie kann ich dir helfen, sondern vielleicht, ja, schön, dass du da bist, komm rüber, ich zeig dir mal was. Also ich hab so ganz einfache Dinge an sich, die ein guter, schöne Grüße an den Walter Wall aus Regensburg übrigens, also der macht das alles ziemlich richtig intuitiv, der Walter, so will ich das auch können, aber eben nicht mit 5, 6, 7 Mitarbeitern, sondern wenn es geht mit 450 und vielleicht irgendwann mit 800. Daran arbeiten wir. Also geht alle den Walter besuchen, ganz tolles, inhabergeführtes Unternehmen in der Nähe von Regensburg, hat seine absolute Relevanz, obwohl dort alle ganz großen Big Player ringsrum da sind, setzt er sich einfach durch. In der Lage, Markus, kennst du den Laden?
Ja, in Wenzel.
Ja, in der Lage, wo du denkst, da kannst du gar keinen Fahrradladen machen. Doch, kannst du. Wenn du familiengeführt mit einem Sohnemann gemeinsam eine geile Atmosphäre schaffst, mit einem ganz tollen Esstisch in der Mitte, wo man sich fühlt wie im Wohnzimmer, dann hast du deine Nische.
Okay. Walter Wall ist nochmal ein eigenes Thema, da können wir gerne mal mit ihm, vielleicht mit ihm zusammen bei einem Podcast sprechen, aber der hat ja auch eine Entwicklung hingelegt in den letzten Jahren. Also das ist ja auch ein Laden, der ist deutlich gewachsen in den letzten Jahren, von einem kleinen 2-3-Mann-Team, wo dann irgendwann auch die Frau mit reingekommen ist, der Sohn mit reingekommen ist, und du weißt, ein richtig großer Laden. Und der hat eben, wie du gesagt hast, außenrum 3, 4 Cube Stores, glaube ich, in dem Dings. Also es ist schon eine Konkurrenz außenrum, die nicht easy ist.
Ja.
Okay. Jetzt haben wir fast eine Stunde hinter uns gebracht, noch nicht ganz. Gibt es denn Themen, die aus deiner Sicht wichtig sind, wo du gerne drüber sprechen möchtest? Ich habe noch ganz viel, ich hab eine Liste aus 30, 40 Fragen hier noch von KI mir vorbereiten lassen. Ich glaube, wir müssen noch ein paar mehr Podcasts machen, weil da können wir noch lange drüber sprechen. Aber jetzt habe ich ja viel gefragt. Hast du vielleicht ein paar Sachen, die du loswerden möchtest?
Naja, im Moment gucke ich ganz amüsant auf DJI Mania. Der neue mega super Hype in der Fahrradbranche. Da sind alle irgendwie zwischen nervös, angespannt und schon wieder ein bisschen overexcited. Das ist sicherlich ein Thema.
Kannst du es kurz erklären für diejenigen, die nicht aus der Fahrradbranche kommen, was das ist?
Ja, ein asiatischer, chinesischer Antrieb mit vermeintlichen sehr guten Preis-Leistungs-Gewichtsverhältnis mit einem relativ starken Motor. Die ersten Produkte gab es ja schon seit 1,5 Jahren im Sportiven, die sich ganz gut angefühlt haben für eine gewisse Zielgruppe, und der Motor drängt jetzt etwas stärker in den Massenmarkt, in tiefere Preispunkte, und jetzt sind alle ganz aufgeregt. Ja, weil jetzt alle hoffen, die kriegen ihre ganzen After-Sales-Prozesse nicht in den Griff. Die Chinesen, die müssen jetzt erstmal Bosch verdrängen, und das muss erstmal alles irgendwie so funktionieren. Also da ist jetzt ganz viel konspirativ. Ich nehme ganz viele konspirative Austausch wahr. Ist ein Thema, was mich jetzt auch in den letzten Wochen sehr stark umgetrieben hat. Und das kann spannend werden, zwischen wahrscheinlich einigen, die völlig overpacen und sagen, ich setze jetzt nur noch auf den Antrieb, und vielleicht andere, die dann irgendwie sagen, nö, ich bin der ganz große Bosch-König, mache ich nicht. Und da gucke ich halt einfach jetzt interessiert zu. Wir werden mit einer sehr moderaten, wie immer, moderaten, ruhigen, aber doch konsequenten Strategie an dieses Thema rangehen. Und wir werden mal schauen, dass wir uns egal wie nicht überheben, aber auf der anderen Seite egal wie auch nicht was verpassen. Und da bin ich jetzt sehr interessiert, weil was ich so höre, gibt es da unterschiedliche Strategien. Und die meisten emotional, also bauchgetrieben, und ist der Inhaber vielleicht ehemaliger Downhill-Fahrer, dann ist das bei dem was unbedingt ganz wichtig und auf der Agenda steht. Und ist der Inhaber vielleicht irgendwie ganz stark, nehme ich jetzt mal, Trekking-Rad-affin oder City-Rad-affin, dann interessiert ihn das Thema nicht. Also da wird wieder mit sehr wenig Strategie an das Thema rangegangen. Und da schaue ich halt gerne mal zu.
Sehr viel Bauchgefühl, ja, und alles immer mal brutal produktorientiert. Also sprich, in der Fahrradbranche geht es auch sehr, sehr viel um das Produkt. Sehr, sehr viel, also da wird sehr, sehr viel auch Energie reinversetzt in das Produkt, und sehr wenig eigentlich in andere Themen. Ist es vielleicht auch so ein Thema der Fahrradbranche, dass
Ja.
einfach zu wenig Geschäftsbereiche eines Unternehmens aufmerksam bekommen? Also Beispiel, ich war mal bei der 25-Jahr-Feier eines großen Verbandes auf der Bühne. Und ich habe mich getraut, die Aussage zu treffen, dass die meisten Fahrgeschäfte das Problem haben, dass sie aus dem Handwerk kommen und ihren Fokus auf dem Handwerk haben. Und sie sollten eigentlich brauchen wir heute kein Handwerk mehr als Führungskraft in einem Fahrradladen, sondern eigentlich bräuchten wir eher jemanden, der Marketing kann, der BWL kann, der andere Themen kann, weil ein Fahrradladen nicht mehr vergleichbar ist wie vor 20 Jahren. Ich bin auf der Bühne gegangen und bin dann von mehreren Handwerksmeistern niedergemacht worden ohne Ende. Was mir einfällt, das Handwerk hier klein zu machen und so weiter fort. Und das Handwerk ist das, was uns die nächsten 20 Jahre sozusagen den Fahrradladen hochhalten wird.
Super. Ja, also ich sehe, du bist dann doch nicht so ein großer Fan. Du musst mal die Glocke irgendwie abonnieren bei LinkedIn. Also was ich ja richtig, also was, weißt du, ich bin es gewöhnt, Markus, mein ganzes Leben lang negatives Feedback zu bekommen für meine zu transparente Kommunikation. Für meine zu transparente Kommunikation. Es gibt ja so einen witzigen Edeka irgendwie Spot, wir lieben Lebensmittel. Kennst du den?
Ja, hab ich mal gehört, ja.
Da gibt es ja in der Fahrradbranche einen irren Typen, der macht daraus, wir lieben Fahrräder.
Ja.
Und da gibt es noch einen irren Typen, der fängt vorne mit Robert an, hinten mit Peschke und sagt, nee, wir lieben eben nicht Fahrräder, wir lieben Kunden. Und das ist der Unterschied zwischen Kundenzentrierung und zwischen Produktorientierung. Und nur weil der Edeka eben für sich selber produktorientiert handelt und nicht kundenorientiert, kommt jemand in der Fahrradbranche auf die Idee, ich mache das nach, ohne nachzudenken, was er nachdenkt, was er überhaupt nachmacht. Nennt man übrigens Nachäffen. Also was nachmachen, ohne nachdenken. So, und also zu dem Thema Kundenzentrierung, zu dem Thema Produktorientierung habe ich schon also zig Posts gemacht und habe das versucht, sogar einigermaßen ja akademisch aufzuladen. Vielleicht ist der Shitstorm bei mir jetzt nicht so groß wie bei dir, weil du dort direkt live auf so einer Veranstaltung warst. Aber ich hab schon Kommentare. Das ist ein öffentlicher Angriff auf unsere Mitglieder. Das war so ein Kommentar, war Mitglieder von einem Verband, der jetzt vielleicht nicht die größten Fahrradläden vertritt. Doch, doch. Also ich bin, habe sowas auch schon mal bekommen. Und ich bin aber genau bei dir. Es geht um Kundenzentrierung. Es geht darum, betriebswirtschaftlich die richtigen Hebel zu setzen. Und dazu gehört Kundenzentrierung und alles für den Kunden in Richtung Kunden zu machen, aber auch nicht overpacen. Das gibt's übrigens auch. Ja, man kann auch overdelivern. Dann gehst du auch insolvent. Das richtige Maß zu finden, seine richtige Zielgruppe, sein Businessmodell definieren, eine Go-to-Market-Strategie und die dann durchhalten und dann auch wirklich delivern, was man sich da vorgenommen hat. Das sind die Kompetenzen, die du brauchst. Weil Fahrräder gibt's an jeder Ecke und zur Not online.
Aber warum ist das dann ein Angriff auf die Mitglieder des Verbands? Ich glaube, das stimmen ja alle zu. Also wenn jetzt, es wird ja keiner sagen, dass das Kundenzentrierung falsch ist. Also auch jeder Fahrer würde sagen, das ist richtig. Aber warum, wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, wir müssen uns mehr auf die Kunden konzentrieren, warum ist das dann ein Angriff auf die Mitglieder eines Verbandes?
Ja, weil das ja in diesen, jetzt kommen wir zurück zu dem Thema von vor einer Dreiviertelstunde, in Nanostrukturen ist es nicht möglich.
Aber wenn ich ja jemanden habe, der jetzt ein Fahrrad von mir haben möchte, kann ich ja nicht sagen, ja, mir ist scheißegal, was du willst, hier ist ein Fahrrad.
Ja, aber ein Fahrradladen mit 2 Mitarbeitern, Inhaber geführt oder 2,5, kann nie kundenzentriert vernünftig arbeiten.
Also aber warum nicht?
Also spätestens dann, wenn einer im Urlaub ist und der andere ist krank, dann steht draußen ein Zettel, haben geschlossen. Das sehe ich doch alles in, also ich sehe das ja in der Realität, wie viele Läden tatsächlich selbst in der Saison 3 Wochen Betriebsferien machen. Das gibt's noch, Markus. Vielleicht gibt's das in Bayern nicht, aber das gibt's tatsächlich noch. So. Das heißt, Kundenzentrierung ist ja nicht nur, der Kunde ist jetzt da, ich berate den ordentlich, sondern das geht los, wie ist mein Buchungsprozess? In welcher Lage ist mein Laden? Habe ich einen Parkplatz oder nicht? Sage ich Hallo. Kundenzentrierung bedeutet, dass ich meine gesamte Unternehmung an allen Touchpoints zum Kunden, ja, zum Schluss vielleicht sogar bis hin zur Mahnstufe, mir überlege, wie kann ich meine Unternehmung so ausrichten, dass ich einen Mehrwert bringe für den Kunden. Ist in der Mahnstufe schwierig, aber da kann ich ja auch entweder anrufen und sagen, Arschloch, bring mir die Kohle. Oder man kann auch sagen, Mensch, hoppla, schau doch mal an deinen Bankaccount, vielleicht ist dir was durchgerutscht. So. Und wie soll das in einem 2-Mann-Betrieb funktionieren? Das kann nicht funktionieren. Trotzdem will ich gar nicht null Bashing machen gegen 2-Mann-Betrieb. Aber ich bleibe jetzt in meinem Ort in Kreischer bei den beiden Menschen, die da irgendwie einen Fahrradladen betreiben. Wenn ich vorbeigehe, ist der immer zu. Einer ist sogar ein Einmann.
So. Okay, also vielleicht geht es ihm gut.
Bitte?
Vielleicht geht's ihm gut.
Wahrscheinlich. Das ist sehr plausibel, darauf bin ich noch nicht gekommen. Aber das ist ja dann trotzdem nicht kundenzentriert. Also da geht's ihm Bombe, das gönne ich auch jedem übrigens, dann geht's ihm richtig Bombe. Aber wenn ich mit meinem Propheterat bei dem vor der Tür stehe, weil das der Prophete-Dealer vor Ort ist, dann habe ich ja trotzdem eine verschlossene Tür.
Ja, aber die Frage ist ja, das ist jetzt deine Perspektive und dein Blickwinkel. Und wenn ich jetzt mit ganz, ganz vielen Händlern spreche, auch aus eigener Erfahrung, sage ich mal so, dann ist die Aussage, hey, wir haben den geilsten Laden ever. Also wir sind richtig gut, wir sind richtig gut. Aber es gibt also ganz viele Leute, die sagen mir, ja, sie finden keine Mitarbeiter. Sie verstehen nicht, warum finden keine Mitarbeiter. Ja. Und dann ist, man versucht mal zu sagen, warum soll jemand bei dir arbeiten? Dann wird alles mögliche aufgezählt an Themen, warum man bei ihnen arbeiten sollte. Also die Begeisterung für das eigene Geschäft und ist schon sehr, sehr groß teilweise. Also ich würde sagen, eher die überwiegende Mehrheit. Und die Frage ist ja, ist es dein Blickwinkel falsch? Oder ist der Blickwinkel der meisten Händler falsch? Und wenn ja, was könnte man denen jetzt dazu sagen an vielleicht Anhaltspunkt mitgeben, dass sie vielleicht nicht so kundenzentriert sind, wie sie denken?
Markus, mir fällt es schwer, so ein Thema ernsthaft zu diskutieren. Ich habe früher, man nannte das noch Diskothek, Kunstpark Ost. Nee, da bist du zu jung, ne? Und München?
Da habe ich viel Zeit verbracht im Kunstpark Ost, ja.
Ja? In der Milchbar?
Ja, Milchbar, habe ich sehr viel Zeit verbracht.
So. Ich habe immer gedacht, du bist doch das beste Lied, was hier rumrennt. Leider war das Feedback der Frauen nicht so. So, das heißt, zwischen Selbstbild und Fremdbild ist ja vielleicht noch nie passiert. Da geht ja manchmal irgendwie ein großes Delta auf, was man sich nicht erklären kann. Ich kann das gar nicht ernsthaft diskutieren.
Aber es ist eine super gute Beschreibung, ja?
Ja, so. Bei mir war das Delta unfassbar. Ich hatte nie ein richtig, doch, ich habe ein paar Freunde in München gehabt. Aber ich glaube nie so richtig aus dem Kunstpark. Ist ja wurscht. So, also, ja, und das ist natürlich sehr schwer, selber in eine Metaebene zu gehen. Und das Thema Mitarbeiter, das ist ja noch viel besser als das Thema Businessmodell. Ist vielleicht auch nicht ganz so emotional. Aber wenn ich mir jetzt also vorstelle, die einzigste Strategie, die ein Marktteilnehmer in Sachsen hat, ist, uns die Mitarbeiter mit mehr Geld abzuwerben. Das ist wirklich die einzige Strategie, die der Kollege hat. Und die Strategie ist geil, weil wir damit seine Personalkosten richtig hochdrehen. Und wenn es geschickt ist, da sind sogar noch Kollegen, wo wir jetzt dankbar sind. Das ist wirklich die einzige Strategie, die der Kollege hat. So, ich weiß aber, dass der sich dafür feiert. Er feiert sich dafür, dass jemand, der bei uns 300-400 Euro im Monat weniger verdient hat und nicht performt hat, dass er den kriegt. So, eine eigene Strategie, sich differenzieren, da waren wir vorhin beim Businessmodell, im Employer Branding, der Begriff ist schon schwer, überhaupt in der Lausitz den zu verstehen. Als Arbeitgeber, ich übersetze es mal lausitztauglich, als Arbeitgeber interessant zu sein, den Leuten was zu bieten. Im Vergleich zu Little John Bikes ist es gar nicht möglich. Wir bilden Meister aus. Du kannst bei uns ein Sabbatical machen. Wir machen ADA-Scheine. Wir bilden insgesamt aus. Wir sind Shimano Service Center. Wir zahlen extrem leistungsorientierte Provisionen. Wir eröffnen neue Regionen. Das heißt, du kannst von uns, ist ein Real Case, Fahrradmechaniker, stellvertretender Filialleiter, Filialleiter, Regionalverkaufsleiter, Vertriebsleiter, Prokurist. Das ist ein Real Case. Du kannst also von, das erste Gehalt weiß ich nicht, von vor 20 Jahren, aber ich sag mal von 1.000 Euro im Monat wahrscheinlich irgendwie auf 100.000 Euro Jahresgehalt wachsen. So, was soll denn ein Mittelständler, der nur die Strategie hat, ich werbe, wenn ich jemand brauche von Little John Bikes, jemand ab mit 500 Euro mehr, was soll der bieten überhaupt? Der kann nur 500 Euro mehr bieten. Und der findet ja auch Mitarbeitende für seine Strategie und deswegen ist er ja gefühlt für sich selber noch erfolgreich. Das Problem ist nur, der hat kein Ergebnis in seinem Unternehmen und damit fehlt ihm Kapital, um innovativ zu sein, um zu investieren, um risikofreudige Entscheidungen zu treffen und damit unterminiert er sich selber.
Die langfristige Perspektive ist auch nicht viel gut, weil wenn jemand anders dann statt 500 Euro 1.000 Euro gibt, dann ist er wieder halt auch wieder weg.
Ja, ne, das machen wir anders. Den ruft man mal an, den Mitarbeiter, und bietet ihm mal nochmal 200 Euro mehr, dass der einfach nochmal nachverhandelt. Gewerbliche Mitarbeiter sind ja ziemlich direkt in ihren Verhandlungsprozessen, ich will mal den Begriff nehmen. Das heißt, es reicht ja, und wir machen das. Ich könnte mir mich amüsieren darüber gerade. Wir machen das ja, indem wir sagen, komm, wir rufen den mal an, holen den mal zurück für 200 Euro mehr und bumm, latscht der los. Also, wie gesagt, dieses Humorige, Markus, das ist ein Teil unserer Unternehmenskultur und auch meiner Person. Das ist mir wichtig. Ja, so machen wir das. Macht Spaß. Aber wie gesagt, dieses, ich komme in den Markt, mache eine große Social-Media-Kampagne und werbe Little John Bikes die Mitarbeitenden ab oder Mitarbeiter ab. Darauf haben wir uns eingerichtet. Das kalkulieren wir mit ein, unser Businessmodell, und juckt mich null, weil wir wissen, dass es so ist. Wir sind das ja auch gewöhnt durch eine Übernahme. Bei der Übernahme verlierst du halt in der Regel das Gros des Teams. Wie gesagt, Schwerin komplett geblieben, schon über viele Jahre, gibt so und so. Gütersloh zum Beispiel auch, ganz tolles Team übernommen, sind auch da. Wir sind darauf eingerichtet, weil wir wissen, dass das anstrengend ist, aber das macht unser Businessmodell nicht kaputt. Und der andere hat keine andere Lösung, na, dann soll er halt für mehr Geld unsere Mitarbeiter nehmen. Die Guten und Loyalen kriegt er sowieso nicht.
Alright.
Ja?
Wo siehst du dich in 10 Jahren mit Little John Bikes?
Ach, das ist eine doofe Frage, Markus. Komm.
Ich finde die Frage super.
Ja, das ist so eine Podcast-Frage. Hast du denn ChatGPT? Welche coole Frage?
Nee, die Frage steht hier in der Tat nicht. Ich habe hier noch ganz viele andere Fragen, aber die passen da heute nicht rein.
Okay.
Wie gesagt, wir können ja mal hier sagen, dass wir es auch öfter machen, dann kann ich noch mehr Fragen vorbereitet.
Das können wir gerne machen. Also ich sehe mich in 10 Jahren gar nicht.
Das wird aber langweilig in der Fahrerbranche.
Ja, ich hab keinen 10-Jahres-Plan. Wir haben, wie gesagt, so ein 3-Jahres-Plan, ich glaube, der ist recht ambitioniert. Jedes Jahr zwischen 7 und 10. Dieses Jahr waren es dann 7.
Das Jahr ist doch gar nicht vorbei. Meinst du nicht, dass noch mehr kommen?
Also wir haben
April
im Sack. Ich hoffe, dass noch der ein oder andere vielleicht sich meldet. Wir haben auch fürs nächste Jahr schon ein paar in der Pipeline, die wir dieses Jahr hätten machen können. Also nicht insolvente Händler, sondern ganz normale Übernahmen. Altersbedingt, das machen wir auch sehr gerne natürlich. Ich hoffe, dass vielleicht noch mal eine Opportunität kommt. Allerdings, wenn man so ein bisschen BWL macht, macht es auch keinen Sinn, einen Laden im Sommer zu übernehmen, weil dann kommt man nur in das negative Frühjahr rein. Also wir freuen uns schon auf Januar, Februar, März nächsten Jahres, da wird es dann weitergehen. Außer du hast eben eine Opportunität, wo du sagst, einmal mache ich das halt im Sommer, aber eigentlich ist unsere Übernahmezeit jetzt vorbei. Das ist so ein 3-Jahres-Blick. Wir haben, wie gesagt, eine digitale Roadmap, wo ich mich sehr drauf freue auf die nächsten 3 Jahre, und wo die Firma in 10 Jahren ist, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich ist sie nicht mehr in meinen Händen.
Was wiederum dann die Fahrerbranche sehr langweilig machen würde, glaube ich, nicht in anderen, vor allem zumindest ein LinkedIn-Beitrag in der Fahrerbranche. Ich stelle dir die Frage deswegen, weil ich habe gestern einen Podcast gemacht, vorgestern, heute Sonntag, vor allem mit der Geschäftsführerin von Coburg, und die hat mein Ziel, 200 Läden aufzumachen mit Fitbikes, als sehr romantisch bezeichnet. Nicht, weil sie das so romantisch findet, sondern weil sie sozusagen viele romantische Menschen in der Fahrradbranche kennengelernt hat. Und das ist definitiv unser Ziel. Jetzt nicht in 10 Jahren, sondern ein bisschen früher. Aber das war sozusagen aus ihrer Sicht super romantisch. Und daran hänge ich ein bisschen. Ne? Also das hat auch keiner romantisch bezeichnet.
Das liegt vielleicht ein bisschen an der Formulierung. Wenn du das anpassen würdest, du möchtest das in deinem Netzwerk haben, würde ich das unterschreiben, finde ich nicht romantisch und ambitioniert. Was soll ich jetzt sagen? Ich traue dir das zu. Ich glaube, dass es gibt genug Potenzial, um das zu schaffen. So würde ich mal drauf gucken. Plus, wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du ja Dienstleister sein für 200 Kunden.
Oder Kooperationspartner.
Gut, das ist ja nicht so überambitioniert. Wir haben deutlich über 100.000 Kunden. Warum sollst du nicht 200 finden?
Wir sollten vielleicht nächste Woche mal darüber sprechen, was der Unterschied zwischen unseren beiden Geschäftsmodellen ist und warum wir uns ja trauen, sozusagen so offen miteinander zu sprechen. Ja. Weil am Ende des Tages haben wir ja, könnte man meinen, wir sind Konkurrenten. Ich finde das nicht so. Wir haben unterschiedliche Zielkunden halt auf Endkundenebene sozusagen, wir haben unterschiedliche Geschäftsmodelle, aber man könnte darüber diskutieren.
Also ich sehe jetzt ehrlich gesagt, also ist das für mich ein großer Sprung, dass wir sind Marktteilnehmer in dem Markt. Im Moment sind wir physisch getrennt, psychisch getrennt, haben ein unterschiedliches Geschäftsmodell. Und ob jetzt ein Cube-Store kommt, ein Decathlon kommt, ein Fitbiker kommt oder vielleicht mag es ja auch geben, ein ZTG-Händler, der irgendwie ganz großartig sagt, ich expandiere jetzt. Damit muss man ja irgendwie umgehen. Also diesen Protektionismus, den ja sowohl auf der Brand-Ebene ist, als auch auf der Händlerebene, der ist völlig albern. Also den kenne ich überhaupt gar nicht. Das ist total albern. Ja, ich komme aus dem Lebensmitteleinzelhandel. In Bayern hast du dann auf einem Feld einen Norma gegenüber einem Lidl und nochmal gegenüber einem Kreisverkehr hast du einen Aldi. Und alle haben Orangen, da muss man halt fighten. So ist das.
Ja, aber es ist eine super gute Einstellung. Ja, in der Fahrradbranche wird das schnell der Gebietsschutz ausgepackt und da muss man halt dann gucken, dass der Hersteller dafür guckt, dass kein anderes macht. Oh. Und du hast eine super eigenorientierte Strategie. Ne? Also, man muss sagen, ja, ist doch egal, was passiert. Ich werde schon meinen Weg finden in der Form.
Ja, ich meine, wir können ja dieses komische Wort ja nochmal kurz nennen. Warum verkauft den Cube viel Räder? Weil viel Cube im Markt ist. Fertig. So, das heißt, sollte es in Cottbus 3 KTM-Händler geben, die alle KTM in den Markt bringen und es fahren viel KTM, verkauft jeder mehr KTM. Also Brand Building passiert ja nicht nur über Medien und über Social Media Paid Ads, sondern passiert ja in der Realität. Es gibt ja noch ein paar Menschen, die auch noch Zeit draußen verbringen, gerade beim Fahrradfahren. Und deswegen gucke ich da sehr entspannt drauf. Vielleicht auch aufgrund unserer Größe und unserer Marktmacht, kann auch sein deswegen. Aber wir haben Standorte, wo wir, also spielt bei uns gar keine Rolle in der Strategie, wer macht welche Marke wo, interessiert mich absolut null.
Ja, bin ich voll bei dir. Ja, okay. Ja, ich habe ja ganz viele Fragen aufgestellt. Wie gesagt, ich würde die gerne beim nächsten Mal noch teilweise abarbeiten. Ich würde aber auch gerne alle anderen einladen, wenn ihr das Format hier gut findet, was der Robert und ich sozusagen minimal vielleicht ins Leben gerufen haben, wenn wir gucken, dann stellt uns gerne die Fragen, die euch interessieren, weil ich glaube, wir haben eine ganz gute Art, darüber zu diskutieren, mal gucken. Und ich würde ganz gerne noch mehr diskutieren. Also sozusagen, was ist deine Meinung, was ist meine Meinung? Wie sehen wir manche Sachen? Jetzt haben wir heute viel einen Ausflug in die Little John Bikes Welt gemacht, wie das sozusagen hier und da, wie deine Gedanken sind. Und vielleicht können wir irgendwann mal auch über die linken Strategie sprechen, wo du ja auch einen sehr starken Impact hast und auch eine Idee dahinter ist oder eine Strategie dahinter ist. Aber das machen wir nicht heute. Von daher gerne die Einladung alle anderen, die jetzt hier zugehört haben, kommentiert gerne und fragt mal die Fragen, die ihr loswerden wollt, an den Robert oder mich und dann werden wir darüber das nächste Mal darüber diskutieren. Willst du noch was loswerden?
Ich sitze jetzt hier am Alexanderplatz in Berlin und ich glaube, ich gehe nochmal eine Runde spazieren an die frische Luft. Und ich habe sogar ein Fahrrad dabei, vielleicht hole ich das aus der Tiefgarage und fahre noch ein paar Meter Fahrrad.
In Berlin, ich hoffe, das ist das beste Idee, das wir mal gucken, aber ansonsten wünsche ich dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Markus.
Ciao.